Gibt es einen gerechten Krieg? Angesichts der Lage im Nahen Osten und der wachsenden Bedrohung der dortigen Völker durch den selbsternannten Islamischen Staat ist diese Frage auch für uns Christen von aktueller Bedeutung. Dürfen Christen gegen eine ernstzunehmende Bedrohung in den Krieg ziehen? Über diese Fragen referierte Dr. Timo Weißenberg im Sommer 2015 auf dem Internationalen Forum Altötting. In unserer heutigen Spurensuche Glaube nachgefragt, erfahren wir im ersten Teil, was hinter religiös motivierten Kriegen steht und welche Rolle die christliche Lehre dabei spielen kann.
Ich wollte tatsächlich mit einem Vers aus Genesis beginnen. Gott schuf also den Menschen als sein Abbild. Als Abbild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Warum fange ich mit diesem Bibelvers an, wenn es um das Thema des gerechten Krieges geht? Weil der Krieg zwischen Mann und Frau beginnt, da lachen schon die älteren Eheleute, nein, sondern weil es darum geht, dass wir als Gemeinschaftswesen geschaffen sind, als Abbild Gottes, als Mann und Frau. Das heißt, in Bezogenheit auf andere sind wir erschaffen. Wir sind von unserer inneren Struktur her auf Gemeinschaft angelegt. Und Gott in sich ist bereits Beziehung. Er ist nicht einfach so singular, grammatisch, einzig irgendwo, sondern er ist einer in der Liebe. Vater, Sohn, Heiliger Geist bilden eine Art Einheit, die mehr ist als ein grammatischer Singular. Ein Experiment des 18. Jahrhunderts, das Sie vielleicht kennen, hat gezeigt, dass Kinder, die aufwachsen, ohne dass man mit ihnen spricht, man wollte die Ursprache der Kinder herausbekommen und hat nicht mit ihnen gesprochen, hat sie gekleidet, sie genährt, dass sie gestorben sind. Ihnen fehlte die menschliche Zuneigung, die Beziehung, die Liebe. Das heißt, der Mensch ist auf Beziehung angelegt. Gott offenbart sich dem Volk Israel als der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs. Das heißt, er ist ein Gott von Personen. Vorher, die Götter haben sich offenbart als Götter von Regionen oder von Fruchtbarkeit. Unser Gott ist ein Gott von Personen. Er verbindet praktisch alle Personen durch die Beziehung zu ihm. Wie so ein Maibaum, der ganz viele Bänder hat, an denen die Einzelnen um den Maibaum herumgehen. So verbindet eigentlich Gott alle mit uns, miteinander, indem er unser Vater ist. Dadurch werden wir zu Geschwistern. Es gibt dagegen die These, dass mit der Religion und dem Wahrheitsanspruch der Religion der Krieg in die Welt gekommen sei. Dem kann man natürlich entgegenhalten, dass auch schon die Assyrer Krieg betrieben haben, aus religiösen Gründen, um die Überlegenheit ihres Gottes darzustellen. Und man kann dem vor allen Dingen entgegenhalten, dass Gott als Vater wirklich eine Familie sammelt, und in dem Moment, wo er in Christus sich als Mensch offenbart, deutlich wird, alles, was gegen den Menschen sich richtet, ist gegen die Wahrheit. Das heißt, es kann nicht sein, dass man eine Wahrheit mit Gewalt durchsetzt, wenn Gott selbst Mensch wird und die Wahrheit Mensch geworden ist. Wir sind eine Personenreligion, keine Buchreligion. Der Vorwurf an die Religionen, dass sie Krieg in die Welt gebracht hätten durch die Radikalisierung der Wahrheitsfrage, ist ja immer der Streit um die Wahrheit, hat erst die heftigsten Kriege hervorgebracht. Wenn aber die Wahrheit Liebe geworden ist und das ein Gleichheitszeichen zwischen Wahrheit und Liebe ist, schließt sich Gewalt aus religiösen Gründen aus. Umso mehr, wenn eben das fleischgewordene Wort sagt, ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel werdet. Tatsächlich ist das Christentum in den ersten Jahrhunderten ohne einen Waffenstreich eine Weltreligion geworden im Römischen Reich. Die Bilder im Alten Testament und im Neuen Testament von der Vollendung sind dann auch Bilder, in denen die Völker ihre Eigenschaften, ihre Reichtümer zusammentragen, in denen nicht Konkurrenz, sondern Gemeinschaft herrscht. Am Ende der Tage, heißt es beim Propheten Jesaja, Kapitel 2, wird es geschehen, der Berg mit dem Haus des Herrn steht fest gegründet als höchster der Berge. Er überragt alle Hügel, zu ihm strömen alle Völker. Dann schmieden sie Pflugscharen aus ihren Schwertern und Winzermesser aus ihren Lanzen. Man zieht nicht mehr das Schwert, Volk gegen Volk, und übt nicht mehr für den Krieg. Und in der Offenbarung, im letzten, vorletzten Kapitel der Heiligen Schrift, die Völker werden im Licht Gottes einhergehen und die Könige der Erde werden ihre Pracht in die Stadt bringen. Pracht steht für alles, was ein Volk, was ein Individuum mitbringt, an persönlichem Reichtum. Die Tore dieser Stadt werden den ganzen Tag nicht geschlossen. Nacht wird es dort nicht mehr geben. Das ist das Bild der Heiligen Schrift für den endzeitlichen Frieden. Ein Zustand, in dem sich Völker und Individuen als Bereicherung, nicht als Konkurrenz erleben und einen Leib bilden, wie sich der Leib untereinander ergänzt, ein Leib Christi. Die ursprüngliche Bestimmung des Menschen wurde aber gebrochen und zerstört. Und wir müssen uns heute nicht um das Thema des gerechten Krieges oder eines Krieges und Gewaltanwendung unterhalten, wenn es die Erbsünde nicht gegeben hätte. Das heißt, einen Bruch in dieser ursprünglichen Bestimmung des Menschen. Man weiß von der Kriminologie heute aus, dass alles, was im Menschen an Gewalt entsteht und was ausbricht, zunächst in Gedanken entwickelt wurde. Bevor ein Täter Gewalt anwendet, hat er diesen Gedanken etliche Male schon gehabt, also die Tat in Gedanken schon durchgespielt. Deshalb sagt Jesus auch, aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, Verleumdungen. Und natürlich dieser Weisheitsspruch, achte auf deine Gedanken, denn sie werden zu deinen Worten, achte auf deine Worte, sie werden zu deinen Taten. Achte auf deine Taten, sie werden zu deinen Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Schicksal. Also eine Entwicklung sozusagen von innen nach außen. In dem Moment, wo im Menschen innen etwas zerbrochen ist, verliert er die Fähigkeit, mit dem inneren Frieden auch zum äußeren Frieden. Deshalb dieser starke Ruf zur Umkehr von Christus. Spricht sogar davon, von einer treulosen und bösen Generation. Das erschrickt uns manchmal, wenn wir das so hören. Aber an einer anderen Stelle heißt es, Jesus wusste, was im Herzen der Menschen ist. Er wusste, dass wir wirklich einer Umkehr zum Frieden bedürfen. Das mal gesehen, wenn man so sagt, Kinder, die sind ja immer noch ganz artig. Als ich meinem Patenkind gegenüber saß, da saß das kleine Geschwisterlein daneben. Geschwisterlein war 2, Patenkind war 4. Und mit einem Ausdruck wirklich von Böswilligkeit, den man dann beim kleinen Kind sich gar nicht vorstellen kann, zog die 2-Jährige der 4-Jährigen an den Haaren und dann sagte die Mutter zur 2-Jährigen, Fine, und dann drehte sie sich um und innerhalb von Bruchteilen einer Sekunde ein Engelslachen zur Mutter, ein wirklich Engelslachen, dass man sich sofort in dieses kleine Kind verlieben musste. Und das hatte ich in der Frontalen innerhalb von einem Bruchteil. Das zeigt auch ein Bruch, der in uns tatsächlich ist. Und wir sehen eben, dass das ein ganzes Netz auch spannt in Aktion und Reaktion. Leider mit das beste Beispiel dafür das Heilige Land an sich. Dieser Kreislauf aus Gewalt. Da, wo sozusagen schon ein Netz sich spannt, in das Menschen hineingeboren werden. In Familien, die schon verletzt sind durch den Verlust von Verwandten, von Freunden. Und sie wachsen sozusagen in eine Situation hinein, wo sie schon in einen Familienstreit, einen Nationenstreit mit hineingeboren sind. Und so wird eben aus dieser ursprünglichen Gemeinschaft ein Konkurrenzdenken. Und das hat sich in der Rechtfertigung des Krieges bei den frühen Völkern dadurch gezeigt, dass sie zwar unter sich eine Gemeinschaft gebildet haben, aber zum Beispiel die Ägypter ihre Kriege so gerechtfertigt haben, dass sie sagten, wir vertreten die Ordnung und außerhalb von uns ist das Chaos. Indem wir die anderen bekriegen, bringen wir die Ordnung dorthin. Pax Romana ist ein ähnlicher Begriff. Oder in Persien wurden Kriege damit gerechtfertigt, dass man sagte, unser System bringt die Gerechtigkeit, woanders ist die Lüge. Das heißt, ein Gegenüberdenken, ein Denken, das sich absetzt.
Ihr hört die Spurensuche, Glaube nachgefragt, am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemeyer auf Radio Horeb. Eben erläuterte uns Dr. Timo Weißenberg zum Thema »Gibt es einen gerechten Krieg?« die Grundlagen des christlichen Menschenbildes und die Erkenntnisse der heutigen Kriminalwissenschaft im Zusammenhang biblischer Aussagen. Hier kommen jetzt erstmal für euch die Jars of Clay mit »Small Rebellions«. Das waren die Jars of Clay mit Small Rebellions. Ihr hört Spurensuche, Glaube nachgefragt, am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemeyer auf Radio Horeb. Vor dem Lied erklärte uns Dr. Timo Weißenberg zu der Frage, ob es einen gerechten Krieg geben kann, was das christlich-biblische Menschenbild und die heutige Kriminalwissenschaft dazu sagen. Weiter geht's.
Der heilige Kirchenvater Augustinus hat das in das Bild gebracht, was es jetzt mit der Erbsünde zu tun hat. In dem Moment, wo der Mensch sich über Gott gestellt hat, er wollte in der ja so sein wie Gott durch den Griff zum Apfel, hat er selbst in sich die Fähigkeit verloren, mit den edleren Wesenszügen, mit seinem Geist über die Leidenschaften herrschen zu können. Das heißt, indem der Mensch die Ordnung gegenüber Gott umgedreht hat, pervertiert hat, dass er sich zu Gott gemacht hat, wurde in ihm auch etwas umgedreht. Er konnte seine Leidenschaften nicht mehr so lenken, dass sie dem Guten dienen, sondern jetzt haben die Leidenschaften praktisch dem Geist der Vernunft diktiert, dem Herzen auch diktiert. Und der Prozess der Heilung ist das Umgekehrte. Es muss praktisch wieder der Mensch sich unter den einen Vater stellen, damit auch er in sich wieder ein Friedfertiger wird. Das ist insofern ja auch sogar ein recht logisch nachvollziehbarer Gedanke. In dem Moment, wo Gott nicht mehr der eine Vater ist, sind wir nicht mehr alles Geschwister. Sondern wenn wir versuchen, uns auf den Thron zu setzen, werden wir zu Konkurrenten. Dann werden aus Geschwistern Konkurrenten, denn auf dem Thron hat nun mal nur einer Platz. Dann wird das Gerangel groß, um in diesem Bild zu sprechen. Und die Erbsünde hatte die Folge, auch in uns noch, wie Paulus das sagt, eben, dass wir gar nicht mehr immer das tun können, was wir wollen. Ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will. Weiß nicht, wer zum Beispiel im Straßenverkehr dazu neigt, schnell mal aus der Haut zu fahren, soll es ja geben. Ich kenne da einen persönlich ganz gut. Der arbeitet da auch schon seit Jahren dran. Aber allein der gute Wille reicht nicht. Man will das Gute, aber die anderen können halt nicht Auto fahren. Nein. Und dann fährt man aus der Haut. Ja, es ist etwas in uns, das bricht oft hervor, obwohl wir es nicht wollen. Das ist auch eben eine Folge dieser Umkehrung in uns, dass wir oft nicht mehr so friedfertig sein können, wie wir es wollen. Römer Kapitel 7, ganz entscheidender Vers dazu. Das von Gott geschenkte Heilmittel, Christus als der Friedenskönig, der in der Berufung der 12 Apostel zeigt, er möchte die verstreuten Völker wieder sammeln, wieder zu einer Einheit führen. Und jetzt wirklich nur ganz kurz in Stichworten, wie Gott dieses Heil zu uns bringen möchte. Einmal, indem der Friede Christi in uns wohnt, dass Christus, der Friedenskönig, Paulus sagt, Christus selbst ist unser Friede, dass er in unseren Herzen auf dem Thron sitzt, der innere Arzt sein kann, damit wir Früchte des Geistes bringen, von denen Paulus sagt, die Früchte des Geistes Jesu Christi sind Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit. Und die Früchte des Fleisches eben Neid, Streit, Parteiung, Zwietracht, Prahlerei. Dann der Friede dadurch, Krieg entsteht ja auch oft oder Streit dadurch, dass man versucht, etwas zu haben, was man meint, zu seinem eigenen Glück zu brauchen und dadurch Gewalt anzuwenden. Friede entsteht in dem Moment, wo ich innerlich erfüllt bin, wo ich nicht mehr habgierig sein muss. Entfällt ein ganz entscheidender Grund für Streit. In dem Moment, wo ich erfüllt bin von der Liebe Gottes, wächst der Friede. Eine Ordensschwester hat einmal eine sehr schöne Kinderkatechese gemacht mit einem Stück Schokolade, das in die Mitte gelegt und sofort gingen die Hände der Kinder wie so eine Kralle da drauf. Und hat sie gesagt, nein, das macht der Gegner, so macht der Teufel. Die Gotteskinder machen so, sie drehte die Hand um zu einer empfangenden Hand. Theologisch gesprochen, der Mensch hat praktisch habgierig danach gegriffen, so zu sein, sein zu wollen wie Gott. Und was macht Gott? Er hält es uns hin. Christus selbst hält ja sein Herz am Kreuz, wenn wir wollen, sogar bildlich gesprochen, eine rote Frucht, hält er uns hin, dass wir sie empfangen und von daher uns befrieden lassen. Und der Weg natürlich über das Kreuz. Der Weg zum Frieden führt über das Kreuz, über die Vergebung. Hat mich sehr beeindruckt. Jetzt war ja in diesem Jahr ein Massaker in einer schwarzen Kirche in den USA. Und ein Vater eines Opfers sagte, ich leide so sehr, aber ich will vergeben. Ohne diesen Willen zur Vergebung kann es keinen Frieden geben, weil wir alle haben wir irgendwie Verletzungen erlebt. Und je stärker die Verletzungen sind, umso größer kann die Reaktion werden. Und Jesus am Kreuz ist wirklich derjenige, der zeigt, wie der einzige Weg zum Frieden sein kann, der sogar dort noch seinen Mördern vergibt. Das geht allerdings durch ein Sterben hindurch. Wir merken das sofort, wenn wir beleidigt sind zum Beispiel von jemandem und verzichten darauf zurückzuschlagen, ist eine gewisse Demütigung da. Da stirbt ein Teil unseres Hochmutes, nicht zurückzuschlagen, unser Stolz. Und trotzdem ist es oft nachher so, dass wir merken, das ist aber genau das Richtige gewesen. Jetzt in dem Moment nicht zurückzupöbeln. Wenn wir das schaffen, diesen Moment zu überwinden, dieses Sterben in Kauf zu nehmen, ist nachher nicht nur die Beziehung oft besser, sondern auch ein innerer Friede da. Vergebung auf weltpolitischer Ebene als Beispiel, als Vorschuss von Vertrauen. Auch sozusagen das Misstrauen sterben zu lassen. Frankreich und Deutschland eine wunderbare Geschichte der Versöhnung nach dem Krieg, wodurch möglich, indem Frankreich uns neu vertraut hat, zum Beispiel durch einen wunderbaren Politiker wie Schumann und auch Adenauer oft sich gegenüber den Deutschen durchsetzen musste, beispielsweise bei Zusagen hinsichtlich der Rüstungspolitik, wo er sagte, nein, diesen Schritt können wir den anderen noch nicht abverlangen. Wir müssen erst Vertrauen wieder gewinnen. Wir müssen einen Vorschuss, sozusagen einen Schritt mehr gehen, als wir denken, gehen zu können. Das ist ganz oft der Weg zum Frieden, einen Schritt mehr gehen zu können, mehr zu gehen, als wir denken, dass wir ihn rechtfertigen können. Aber das geht eben tatsächlich durch ein Sterben hindurch. Und die Erfahrung, dass wir selbst wirklich persönlich Vergebung brauchen. Wer weiß, dass er selbst Vergebung braucht, wirklich braucht, gesteht sie dem anderen auch eher zu. Also nicht so wie die Frau, die das fünfte Mal zum Priester kam und gebeichtet hat, ja, ich habe die Ehe gebrochen. Ja, ist es immer noch dieses eine Mal von vor 10 Jahren? Ja, das war's. Das haben sie jetzt schon 20 Mal gebeichtet. Ja, aber ich erzähle es halt so gerne, es war so schön. Da ist noch keine ganze Reue da. Also man muss schon wirklich glauben, dass man Vergebung braucht. Und das sind ja Schlüsselmomente in Beziehung auch zu jemand anderen, wo wir erkennen, da hat jemand eine persönliche Grenze. Da kann er so leicht nicht drüber gehen und ihn dann deshalb nicht zu verurteilen. Aber das erreichen wir eigentlich nur dann, wenn wir selbst unsere persönlichen Grenzen auch immer wieder bekennen. Und das ist Gnade. Das ist auch ein Heilsweg, den wir eben nicht selbst in der Hand haben. Also natürlich müssen wir uns anstrengen, aber offensichtlich ist es so, dass alle guten Bemühungen nicht ausreichen. Die Gnade Gottes ist notwendig.
Ihr hört die Spurensuche Glaube nachgefragt am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemeyer auf Radio Horeb. Heute hören wir den ersten Teil des Referats von Dr. Timo Weißenberg zur Frage, gibt es einen gerechten Krieg? Eben erfuhren wir, dass durch die Ursünde ein Riss durch das natürliche Verhältnis zwischen Schöpfer und Geschöpf ging, das sich beispielsweise im uns bekannten Gutes wollen, aber Böses tun zeigt und uns in der Einsicht der eigenen Vergebungsbedürftigkeit die Fähigkeit, anderen zu verzeihen, erheblich leichter fällt. Hier ist für euch Cece Winans mit You Are Love. Das war Cece Winans mit You Are Loved. Bei der Spurensuche, Glaube nachgefragt, am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemeyer auf Radio Horeb. Heute hören wir den ersten Teil des Vortrags von Dr. Timo Weißenberg zur Frage, gibt es einen gerechten Krieg? Eben erläuterte er, dass die Ursünde, das Streben des Menschen, sich über Gott zu erheben, dazu geführt hat, dass wir immer wieder negativen Impulsen nachgeben und wir durch das Geschenk Jesu am Kreuz Vergebung erfahren können, um sie auch anderen erheblich leichter schenken zu können.
Jetzt zu der Predigt, die Jesus gehalten hat und die in der Friedensethik mit die größte Rolle spielt, die Bergpredigt, die auf unterschiedlichste Weisen ausgelegt worden ist, gerade auch so schwierige Sätze wie: Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, Auge für Auge und Zahn für Zahn. Ich aber sage euch, leistet dem, der euch etwas Böses antut, keinen Widerstand, sondern wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt, dann halt ihm auch die linke hin. Es gibt einmal das wörtliche Verständnis von der Bergpredigt. Zum Beispiel Franziskus von Assisi oder Leo Tolstoi oder auch die sogenannten Brüderkirchen, über die ich gleich noch etwas sagen werde, die Bergpredigt diese Worte vor allen Dingen im Sinne eines absoluten Pazifismus auslegen. Diejenigen Kirchen, die sich sogar dadurch definieren und sagen, nur der Christ, der überhaupt keine Gewalt anwendet, ist ein wahrer Christ. Und wir wissen, dass das uns in eine Opposition zur Gesellschaft bringt. Und deshalb ist das wahre Christsein immer auch ein Leiden an der Gesellschaft und auch ein Rückzug aus der Gesellschaft. Das sind zum Beispiel solche Kirchen wie die Amish People, die Mennoniten, die Herrenhuter, die auch, weil sie den Eid zum Beispiel ablehnen, keine politische Verantwortung übernehmen können und wollen, aber um den Preis, sich aus politischer Verantwortung ganz rauszuhalten. Sie bilden praktisch Parallelgesellschaften. Das ist eine Auslegung der Bergpredigt. Die andere ist in einer Tradition der Reformation, wo Luther vor dem Hintergrund von Gesetz und Gnade auch die Bergpredigt interpretiert. Das Gesetz, sagt er, zeigt dem Menschen seine Sündhaftigkeit auf und zeigt, wie sehr er die Gnade braucht. In einem Bild sagt er, das Gesetz treibt den Menschen wie einen Jagdhund in die barmherzigen Arme des Vaters. Und die Bergpredigt, die ja in gewisser Weise nochmal eine Vertiefung des Gesetzes ist, tut es umso mehr. Sie zeigt den Menschen umso mehr auf, wie sehr wir der Erlösung bedürfen. Also die Bergpredigt, gerade der Satz, den wir schon gerade gehört haben, oder andere Worte aus der Bergpredigt, da wissen wir, da ist eine Menge Luft nach oben. Ja? So hoch ist kein Dach, so viel Luft wie da ist. Und die Stärke dieser Deutung ist, dass sie uns aufzeigt, dass wir die Barmherzigkeit Gottes brauchen. Die Schwäche dieser Deutung ist, dass sie doch die Worte der Bergpredigt sehr in eine Ferne der Erreichbarkeit rückt. Ja? Es wird dann schnell so im politischen Bereich, dass man sagt, mit dem Evangelium kann man halt so gar nicht die Welt regieren. Das heißt, es gibt einen politischen Bereich, in dem muss man einfach nach einer Verantwortungsethik handeln. Da gilt es auch, pragmatische Entscheidungen zu treffen. Und es gibt einen persönlichen Bereich, da gibt es die Gesinnungsethik. Und da kann man da gilt es auch, diesen Anspruch der Bergpredigt zu leben. Aber dazwischen ist mehr oder weniger eine Mauer. Das heißt, selbst als guter Christ in der Politik muss man sich einfach den Realitäten beugen und durchaus auch eine pragmatische Politik betreiben. Das ist zumindest die Gefahr dieser Auslegung. Und jetzt gibt es eine dritte, die glaubt, vor allen Dingen geht davon aus, Christus selbst hat die Bergpredigt erfüllt. Er hat sie gelebt. Und je mehr er sein Leben in uns lebt, umso mehr können wir auch Friedfertige sein. So wie die Seligpreisungen das sagen. Jesus sagt ja in der Bergpredigt, wenn eure Gerechtigkeit nicht weitaus größer ist als die der Pharisäer, kommt ihr nicht in das Himmelreich. Und darauf legt diese Auslegung einen großen Wert, immer nach der größeren Gerechtigkeit in je aktuellen Moment zu suchen. Das heißt, das Mehr an Gerechtigkeit, das Mehr an Gerechtigkeit drückt dann eben in der konkreten Situation oft aus, einen Schritt weiter zu gehen, als ich von meiner politischen Vernunft her gehen würde. Konkretes Beispiel von einigen Abgeordneten der CDU hat man gehört, dass Frau Merkel unwahrscheinlich wichtig ist in den Verhandlungen mit Putin, weil sie dort immer wieder auch einen Schritt mehr ihm entgegenzukommen bereit ist, als dass die anderen Verhandlungspartner aus USA, Großbritannien, Frankreich sind, die schon mal eher zu härteren Maßnahmen gegriffen hätten. Ich glaube tatsächlich, dass diese Art und Weise, Politik zu machen, einen Schritt mehr sozusagen zu gehen, als man meint, gehen zu können, dazu beiträgt, diese Situation nicht eskalieren zu lassen.
Ihr hört die Spurensuche Glaube nachgefragt am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemeyer. Im Sommer 2015 referierte Dr. Timo Weißenberg zur Frage, gibt es einen gerechten Krieg, auf dem Internationalen Forum Altötting. Das war der erste Teil, in dem wir erfuhren, dass der Mensch zum einen durch die Ursünde dazu neigt, sich von seinen Trieben und Instinkten fehlleiten zu lassen, und er zum anderen in der Annahme der Liebe Jesu und seiner Weisungen in der Bergpredigt zu einem vergebungsvollen und weitsichtigen Handeln fähig wird. Was das auf weltpolitischer Ebene, insbesondere im Nahen Osten, bedeutet, erfahrt ihr demnächst hier im zweiten Teil der Spurensuche Glaube nachgefragt auf Radio Horeb. Zum Abschluss hört ihr Michael W. Smith mit Come to the Cross.